So, moin, herzlich willkommen, hallo heute zu Bright New Future, eine neue Ausgabe hier wieder in der Küche von Olli.
Yay.
Yay, er ist wieder da. Wir haben Franz Brötchen, wir haben Kaffee und wir haben Irene Pitter hier vor uns. Hallo.
Hallo.
Hallo. Du arbeitest bei KPMG.
Das ist richtig, ja.
Und bist aktuell Global Executive Banking and Capital Markets und Global Fintech Leadership Teammitglied. Das habe ich jetzt abgelesen, das haben alle gemerkt, also, der liest gerade was vor, weil ich konnte es mir nicht merken. Es klingt kompliziert, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so kompliziert.
Nee, ist auch nicht kompliziert. Vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, dieser Global Executive Job ist im Prinzip so ein Chief Operating Officer von dem globalen Sektor. Hm. Wie wir miteinander arbeiten, was wir in dem Banking Capital Market Sektor tun, die Strategie wird entwickelt und damit überlegt, okay, wie kriegen wir sie implementiert. Dann arbeiten wir mit unseren Ländern zusammen, arbeiten mit den einzelnen Kundenbetreuern zusammen. Unsere großen Kunden haben alle große Kundenbetreuer-Teams und die müssen natürlich informiert werden, was passiert im Markt, was ist gerade aktuell, welche Bank hat bestimmte Themen sich vorgenommen und macht etwas. Also es ist dann auch der Austausch zwischen den einzelnen Kundenservice-Teams. Das koordinieren wir und dann geht es in den Bereich Thought Leadership bzw. Marketing. Welche Themen sind heiß? Wo möchten wir gerne einen Beitrag liefern? Das ist so dieses Thema Global Executive. Und daraus hat sich eben diese Rolle in Fintech entwickelt. Das ist ein super heißes Thema. Das ist natürlich bei uns auch ganz klar erkannt worden. Und wir bauen das jetzt auf global. Wir haben gemerkt, dass in den verschiedenen Ländern bei uns viele, viele Aktivitäten laufen, weil die stehen ja nicht still. Und wir versuchen es global zusammenzubringen, dass wir wieder voneinander lernen können und dass wir aber auch global mal noch so ein extra Ausrufezeichen setzen können. Da wollen wir uns mehr engagieren, dass wir präsent sind bei Events, dass wir präsent sind bei halt in der Presse und unsere Position dort klar machen, aber auch, was wir bringen können. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren.
Versteht ihr euch denn als so eine Art Think Tank innerhalb der KPMG oder Anlaufstelle für globale Interessen? Also grundsätzlich gibt es, kann ich mir gut vorstellen, am Standort Hamburg oder sonst wo, den einen oder anderen, der sich in dem Bereich gerne weiter bilden möchte, weiter informieren will, der tritt dann an euch heran, an dich heran?
Genau, der tritt an uns heran, beziehungsweise erstmal im Land selber, dann gleiche Sprache, viel eher erreichbar, tritt er an das Land heran, aber dann eben auch global, um zu verstehen, was sind denn die Trends? Weil Fintech ist im Augenblick alles, jeder spricht darüber und mal ein bisschen besser zu verstehen, was, wenn man das abschichtet, was ist da unten drunter? Und dann aber auch die Frage, naja, was will der Kunde eigentlich? Was ist für den jetzt gerade wichtig? Und da haben wir natürlich auch Materialien entwickelt, wo sich jeder selber einlesen kann. Wir haben Kooperationen geschlossen mit Informationsprovidern, die uns dazu Analysen geben. Und selber sind wir einfach auch da als Ansprechpartner. Ganz, ganz viel wird verbal rübergebracht. Die Länder fragen, ob wir helfen können zu dem und dem Thema. Und dann gehen wir dorthin und einmal sprechen wir mit dem Kunden selber, aber stellen auch sicher, dass in dem Land selber das Wissen aufgebaut wird. Weil wir sind eine ganz kleine Truppe und wir können das global überhaupt nicht komplett abdecken, sondern das ist dann dezentral. Aber wir koordinieren es halt ein
bisschen. Wo sitzt ihr aktuell?
Wir sitzen virtuell.
Okay, also überall.
Wir haben ein virtuelles Team. Ich selber sitze hier in Hamburg. Wir haben unsere sogenannten Co-Leads. Der eine sitzt in Australien, der andere sitzt in England. Und dann haben wir Teammitglieder, die so in diesem engeren Kreis mit drin sind. Die sitzen in Hongkong, in Indien, in Israel, in den Niederlanden, in Luxemburg, in Irland. Und natürlich in Kanada, USA und in Brasilien. Das sind so.
Damit auch alles abgedeckt
damit ist. Damit auch mehr oder weniger alles abgedeckt ist. Ganz viele Leute aus den verschiedensten Ländern, Skandinavien, Osteuropa, die kommen jetzt auch dazu. Die waren vielleicht ein bisschen langsamer, aber die sagen auch, das ist ein Thema für uns. Wir möchten damit dazukommen. Gut, und die holen wir dann alle mit rein.
Okay, und das heißt aber auch viel Reisen, oder? Also ist es nur virtuell oder kann es auch heißen, wir brauchen jetzt Hilfe in New York und morgen müsst ihr alle
da? Wir versuchen natürlich, wenn jemand Hilfe in New York braucht, dass wir die in unsere amerikanischen Kollegen vermitteln.
Okay, ja.
Also wir gesagt haben, sprich doch mal mit den Kollegen in Silicon Valley, das ist vielleicht kürzer.
Ja.
Wir haben aber auch, ich bin zum Beispiel gerade mit einem Team in Taiwan in Verbindung, die möchten ein, oder die haben ein Projekt, was genau dem entspricht, was ich schon gemacht habe in Deutschland. Und dann versuche ich zunächst erstmal telefonisch oder per E-Mail mit denen zu sprechen, wir haben was gemacht, was sind die Dinge, worauf ihr achten müsst. Die haben aber auch gesagt, der Kunde möchte gerne, dass ich vor Ort bin.
Okay, ja.
Dann komme ich auch mal vor Ort. Das kann man aber nur bis zu einem gewissen Grad machen. Und bestimmt ja, nicht klar. Nur eine Person, sondern
genau.
Deswegen. Ja. Und wie nennt sie es so schön? Wir stehen auf den Schultern der anderen. Also wir versuchen jeweils das Wissen weiterzugeben, weil davon lebt auch unser Unternehmen.
Und wie funktioniert so ein Wissensaustausch? Also ich stelle mir vor, da sitzt jetzt einer von euch beim Kunden und sagt, okay, ich brauche in der und der Thematik Hilfe. So, dann ruft ihr euch an. Oder wie
dann ruft er uns an, dann sagt er erstmal, okay. Wie mache ich mich schlau? Wir haben erstmal eine globale, das sind Websites, interne Websites.
Also intranetmäßig.
Intranetmäßig, genau. Und die werden gefüttert und zwar aus den verschiedenen Regionen. Und da wird zunächst erstmal alles raufgetan, was wichtig und relevant ist. Mhm. Und da hat jeder selber die eigene Verpflichtung, da zu schauen. Und wenn er aber nicht weiterkommt, dann kann er eben bei uns anrufen und fragt, wer ist denn der Experte? Und dann versuchen wir, einen Experten zu vermitteln. Und dann geht es telefonisch, beziehungsweise man hat vielleicht mal Präsentationen entwickelt, die das mehr beschreiben. Mhm. Und dann kann man die weitergeben. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, dann können nochmal Telefoninterviews aufgesetzt werden, intern Webexes, wo dann geschult wird, richtiggehend. Wenn der Kunde mit jemandem aus einem bestimmten Land sprechen möchte, dann kann man das eben auch telefonisch organisieren oder über Videokonferenzen. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich virtuell zu machen oder remote, weil diese Reisezeit, das kann keiner mehr leisten und vor allen Dingen nicht über diese Entfernung.
Nee, das ist...
Beginnt das Ganze nicht sogar schon noch wesentlich früher? Also nicht, dass ein Kollege dann irgendwie anruft, klar, der sich dann informieren will, aber auf der anderen Seite ist der Kollege ja in Verbindung mit dem Kunden. Und der Kunde merkt auf einmal, oh, wir müssen was machen in einem Bereich und fällt praktisch eine strategische Entscheidung, wir wollen da was tun.
Mhm.
So, und dann kommt ja eher wirklich der Alarm so, hier, klar, ist für uns natürlich als KPMG oder wie auch immer auch eine Möglichkeit, da natürlich zu helfen. Und dementsprechend so eine Art Taskforce zu bilden. Ist das denn der Approach dahinter? Oder geht es wirklich eher um die Bildung der Kollegen?
Es muss beides passieren. Wie jede Innovation, eigentlich auch in jedem Unternehmen, eine Innovation, die entsteht irgendwo. Wir haben es bei Fintech ganz klassisch gesehen. Die entstand aus der Eigeninitiative in den Ländern. Das ist nicht global gesteuert worden, sondern es ist erkannt worden, dass ein Marktbedarf. Und dann haben die Kollegen angefangen, sich zu überlegen, was könnte da gemacht werden. Und wenn dann der Kunde uns anspricht, oder das geht ja eigentlich andersrum, der Kunde wird ja aus der Entwicklung im Markt, wird der dazu gebracht zu sagen, das ist etwas, mit dem muss ich mich auch beschäftigen. Jetzt gibt es natürlich die verschiedenen Ansätze. Einmal, der Kunde ist selber so nah am Markt dran und sagt, ich muss da was tun. Und dann guckt er sich um, ja, wer ist denn hier ein interessanter Ansprechpartner? Von wem erwarten wir denn, dass der uns da zunächst erstmal Wissen geben kann, helfen kann? Und der wird dann auf die entsprechenden Firmen oder auch Einzelpersonen hinzutreten. Und ich meine, im Web, man muss ja nur schauen, welches sind die sehr herausstechenden Persönlichkeiten, die eigentlich schon immer über Fintech und die ganze Innovationsentwicklung sprechen. Da kann man sich erstmal so informieren und man holt die vielleicht dann selber ran.
Mhm.
Und der nächste Schritt ist dann, dass wir zum Beispiel angerufen werden und wie gesagt, wir wollen zu dem Thema mal was wissen. Könnt ihr uns nicht mal was dazu geben? Das ist eine sehr reaktive Herangehensweise. Eigentlich haben wir den Anspruch, dass wir wissen, was im Markt passiert. Wir sehen die Trends, wir sammeln erstmal, bilden uns eine Meinung und wir geben es dann zum Kunden. Wir tragen es aktiv zum Kunden, weil der muss ja wissen, was passiert. Und wir sind eine globale Firma und wir sehen überall, welche Trends hochpoppen.
Ja.
Und da eben auch der Wissenstransfer aus den einzelnen Regionen. In Asien sind viele Trends viel schneller, viel stärker da, die dann auch na, Europa oder USA getragen werden. Im Augenblick sehen wir, dass in Afrika passiert ganz, ganz viel im Bankenbereich, denn in Afrika ist das Bankensystem nicht so entwickelt gewesen oder wie in den westlichen Ländern. Und jetzt haben sie die neuen Technologien und nutzen die neuen Technologien, um ganz neue Wege des Zugangs zu Financial Services zu entwickeln. Das beste Beispiel ist ein Klassiker, weil das M-Pesa. Also dass ein Telekom-Provider über Mobile-Apps die Möglichkeit geschaffen hat, dass man dort Geld transferieren kann. Mhm. Ist super simpel, aber sehr erfolgreich in Afrika, weil ich glaube, ich habe jetzt keine Zahl, aber ganz wenig Leute haben tatsächlich ein Bankkonto, aber ich glaube, über 80% haben Handy.
Ja, also die haben wie mit der Telekommunikation, haben sie einfach mal Generationen übersprungen.
Genau.
Ne?
Genau. Mobile first, genau. Ja.
Und die haben jetzt aber, die sind eigentlich im Vorteil, weil die haben jetzt nicht diese ganzen alten Systeme. Die haben nicht diese sogenannten Legacy-IT-Systeme.
Was heißt Legacy?
Legacy ist einfach, das ist das, was schon immer gewesen ist.
Ah, okay.
Das ist über Jahrzehnte aufgebaut. Wenn man sich die Banken heutzutage anguckt, dann haben ganz, ganz viele von den IT-Systemen, die sind 50 und mehr Jahre alt. So, und die sind jetzt herausgefordert, mit der ganzen Digitalisierung Schritt zu halten. Und bis vor, ich würde mal sagen, 5 Jahren war der Wille, etwas komplett zu erneuern, komplett zu ersetzen, sehr gering. Weil der Aufwand, es ging in die mehrfache Millionenhöhe, der Zeitlauf war immer mehrere Jahre. Und das war immer so die Frage, will sich einer allein das antun? Da war einfach, das hat noch nicht weh genug getan. Jetzt sehen wir mit den neuen Technologien, dass viele Banken sagen, das können wir gar nicht auf die alten Systeme aufpropfen. Also fangen sie an, Parallelsysteme aufzubauen. Wir sehen ja, einige Banken bauen Standalone-Online-Banken auf, die dann komplett neu parallel zu dem bisherigen System aufgebaut werden. Und damit haben die einfach einen technologischen Vorsprung und müssen sich mit diesen alten Sachen nicht so rumschlagen.
Richtig. Aber das ist interessant, dass der quasi der Markt eintritt, quasi die Hürde ist der eigene Ballast. Also jemand, der aus dem Nichts kommt, muss weniger investieren, weil er nicht diese Umswitch-Kosten hat.
Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich
also
gerade
diese Infrastruktur. Also einer der Hürden.
Aber finde ich interessant. Also aus der Sicht jetzt, du musst erstmal ganze Systeme neu resetten. Das ist ja, wenn du eine Bank hast, die was weiß ich, wie viele Menschen beschäftigt, wie viele Filialen, das ist ja.
Du hast natürlich eine Infrastruktur und die hat allein die Daseinsberechtigung, dass halt in den letzten 150 Jahren sehr viel Geld da rein versenkt wurde. Und das ist dann halt so ein Mindset-Ding, oder? Dass die Leute dann auch mal loslassen können.
Es ist Mindsetting, es ist aber die bestehenden Geschäfte müssen ja weiterlaufen. Man kann ja nicht die Tür zumachen und abschließen. Deswegen, die Wahl haben die Banken nicht. Sie müssen die bestehenden Systeme weiterlaufen lassen und da muss auch weiter investiert werden, um sie aktuell zu halten, dass sie auch sicher sind. Ich meine, neben den ganzen technologischen Entwicklungen haben wir auch das ganze Thema Cybercrime. Also auch muss daran investiert werden. Und wir haben ja seit 2008 die Finanzkrise, wo die Banken dann immer mit den mehr und mehr Auflagen bombardiert worden sind, mit denen sie auch gerecht werden müssen. Das heißt, überall kommt jetzt jemand und will was von den Banken. Und die haben halt auch nur einen gewissen Pool an Managementkapazität, an Budget und überhaupt Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Und dann müssen sie halt sehr, sehr gezielt herangehen und sagen, was ist jetzt gerade das Wichtigste? Und da sehe ich derzeit die größte Herausforderung an Banken. Die sind alle gewillt und haben auch alle die Zeichen der Zeit gesehen, dass was gemacht werden muss. Und ich kenne keine Bank, die nicht sich mit dem Thema Fintech auseinandersetzt. Die Frage ist halt nur, was, wie viel und wie schnell.
Hast du ein Beispiel, wer da gerade irgendwie ziemlich gute Arbeit macht oder wo du sagst, der ist wirklich Pionier, lebt in der alten Welt, aber geht jetzt dramatisch in die neue?
Ja, zwei Beispiele. Einmal Goldman Sachs.
Okay.
Goldman Sachs hat sich komplett neu erfunden, war bis vor 5 Jahren eigentlich eine komplett fokussierte Investmentbank und ist jetzt vor einem Monat in den Retailbankenbereich eingestiegen und zwar mit einer selbstentwickelten Online-Plattform. Die haben im Prinzip eine Online-Bank, eröffnet und man kann da für $1 einen Account innerhalb von 20 Minuten eröffnen.
Krass.
Das ist ein komplett neuer Bereich für Goldman Sachs. Mhm. Die haben aber sehr intensiv analysiert, wo tatsächlich noch Profit zu machen ist im Bankenbereich und haben gesagt, in diesem Online-Banking sind die Profite viel, viel größer als in teilweise in den traditionellen Geschäftsbereichen. Und deswegen haben die da Millionen investiert. Also wirklich ganz klasse. Und auch sonst investiert Goldman Sachs ja in eine Vielzahl von Startups. Die haben das erkannt, die haben auch gesagt, Fintech oder Technologie und Innovation ist etwas, das müssen wir reinholen. Da ist also nicht dieses not invented here, sondern das müssen wir reinholen. Und sie haben sehr, sehr viel in ein Portfolio von Fintechs investiert und arbeiten mit denen auch ganz aktiv, versuchen, den Austausch zu forcieren. Und die haben diese Portfolio, den Portfolio-Approach, dass sie sagen, wer weiß, welche davon tatsächlich hinterher auch wirklich groß werden. Macht nichts. Da gibt es also diese Karten, die dann zeigen, wo Goldman Sachs eigentlich überall investiert. Das ist fantastisch. Das andere Beispiel, was ich habe, ist Santander. Santander ist eigentlich eine sehr traditionelle spanische Bank gewesen, die vor 10 Jahren angefangen hat, sich im europäischen Ausland mehr zu etablieren und sind in verschiedene Länder gegangen, sehr, sehr stark in England und sehr, sehr stark in Lateinamerika. Und musste aber sich komplett neu erfinden, denn sie waren immer in Konkurrenz, sie waren nie der Platzhirsch, außer in Spanien. Mhm. Und in den anderen Ländern mussten sie sich halt neu erfinden, was bieten sie, damit sie in dem Markt auch Marktanteile gewinnen können. Am Anfang haben sie exzellent die ganzen neuen Töchter rigoros auf ihre eigene IT-Landschaft umgestellt. Das war das, wofür Santander bekannt war. Die sind in ein anderes Land gegangen, die haben dort eine Bankmeisterin gekauft und die haben rigoros die IT-Landschaft auf das System umgestellt, was sie in Spanien hatten. Mhm. Dadurch ist natürlich das gesamte Reporting und die gesamte Effizienz viel größer geworden, was das für die Banken und die Kultur in den einzelnen Ländern getan hat. Das war nicht so einfach, aber der Erfolg hat ihnen recht gegeben. So, nachdem das eigentlich sehr erfolgreich gelaufen war, musste sie jetzt überlegen, gut, und wo verdienen wir jetzt unser Geld? Und sie haben ein bisschen länger gebraucht, aber Santander ist ein exzellentes Beispiel, wo die Führungsspitze gesagt hat, wir müssen in diesen Fintech-Bereich rein, in den Innovationsbereich rein. Und sie haben immer ihr Geld da investiert, wo sie gesprochen haben. Ja, put your money where your mouth is. Sie haben seit mehreren Jahren einen Investmentfonds, den sie immer wieder aufstocken, wo sie auch investieren. Sie haben ein gesamtes Leadership-Team, welches sich nur um den Bereich Innovation kümmert. Sie sind sehr gewillt, auch Sachen auszuprobieren. Letzte Woche hat Santander bekannt gegeben, dass sie einen internationalen Geldtransfer-Service anbieten auf Basis von Blockchain-Technologie. Hm. Arbeiten mit Ripple zusammen, in die sie auch investiert sind, und haben als erste Bank meines Erachtens so etwas Neues dem Markt angeboten. Habe ich so noch nicht gesehen, und Santander ist ein echter Name. Das ist in England, wird das angeboten, und nun muss ich zeigen, wie sich das bewährt. Aber die sind Vorreiter und die probieren auch mal was auf. Und da meine ich, sieht man sehr, sehr stark, es kommt von oben und die Kultur muss das unterstützen. Es muss erlaubt sein, Dinge auszuprobieren. Es muss erlaubt sein, auch Fehler zu machen. Banken und Versicherer sind traditionell sehr auf Sicherheit bedachte Unternehmen. Das ist im System so vorgegeben.
Ja, ja, klar.
Die Banken, wir Kunden sagen immer, ich will, dass mein Geld sicher ist. Das können die nicht anfangen, wie zum Beispiel so ein paar technologiegetriebene Unternehmen, sagen, oh, zahle ich mal ein bisschen hier, zahle ich mal ein bisschen da. Das geht einfach nicht. Deswegen, die müssen die Balance finden. Und das ist nicht einfach.
Wo sind denn da so die Hauptaufgaben? Also ich sehe jetzt so aus dem Stand, da gibt es natürlich sehr viele Regularien. Versicherungen, Banken sind stark reguliert. Dann gibt es Prozesse. Also so ein Fintech, man entschließt sich, Fintech zu machen. Das muss ja irgendwie sinnvoll in die Prozesse eingebunden werden. Und irgendwas muss dadurch ja besser funktionieren am Ende des Tages. Entweder mache ich ein neues Geschäft auf mit Fintech oder ich automatisiere vielleicht ein Geschäft, was schon da ist, was aber momentan irgendwie analog ist und vielleicht nicht komplett effizient. Und als drittes ist dann die Frage der Umsetzung. Wie begleitet ihr zum Beispiel, also wie helft ihr Banken oder Ähnlichen, da letztendlich auch Butter bei die Fische zu machen, sage ich mal. Ne? Dass man da jetzt Identifikation von Partnern oder vielleicht interne Programme, Inkubation, Acceleratorenprogramme, wie funktioniert das? Das waren jetzt ein bisschen viele Fragen auf einmal.
Ich versuche es mal nacheinander zu machen. Ich würde es einfach mal an einem Projekt festmachen.
Ja.
Wo passiert denn? Gehen wir mal davon aus, eine Bank oder ein Versicherer hat sich entschlossen, etwas zu tun. Also hat identifiziert, dieses ganze Strategische und das Market Scanning ist geschehen und die Entscheidung ist getroffen, dann möchte ich etwas tun. Jetzt ist die Frage, ja, mit welchem? Denn meistens kommt man dann in so einen Bereich von vielleicht 5 bis 10 Fintech-Lösungen, die in Frage kommen. So, dann ist jetzt erstmal die Bank gefragt, sagen, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Was wir im Markt auch beobachten ist, jeder möchte wissen, was ist der Trend und wo sind jetzt gerade neue Fintech-Lösungen hochgekommen. Und dann ist so der Punkt erreicht, so, ja, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und dann sage ich dann, die Bank muss selber wissen, was sie will. Sie muss dann sagen, in dem und dem Bereich haben wir aufgrund unserer Marktanalyse und unseren ganzen Vorarbeiten festgestellt, da wollen wir das machen und die Lösung soll so aussehen. Das soll es können. Also im Prinzip ein Pflichtenheft erstellen. Mhm. Weil wenn man ein Pflichtenheft hat, dann kann die Bank rausgehen und wir unterstützen sie und sagen, okay, welche von diesen Fintech-Lösungen, die wir sehen, lösen einen Teil von diesem Pflichtenheft ein? Oder vielleicht 1 zu 80%, was natürlich ideal ist. Also man kann dann auch diese Fintech-Lösungen kombinieren, um es dann zu einer Lösung zu bringen. Das ist etwas, wobei wir helfen. Das Pflichtenheft erstellen, zu durchdenken, passt das alles, dann Fintechs zu finden und dann aber diese Fintechs auch zusammenzubringen und sagen, so, ihr drei, wir würden gerne, die Bank und wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten und folgendes Pflichtenheft ist zu erfüllen und dann wird das Projekt erarbeitet. Dann wird ein sogenanntes Minimal Viable Product, also ein Minimalprodukt entwickelt, wo dann gesagt werden kann, so, bevor wir da weiteres Geld reinstecken, testen wir das erstmal im Markt. Mhm. Ja, das heißt, wir gehen raus zu dem Kunden, schauen, wie kommt das an? Macht es das, was es soll und sagen die Kunden, das ist super, das nehmen wir auch an. Das ist dann, wenn man ein Produkt sucht oder was Neues machen will, was dann eine Auswirkung auf die Kunden hat.
So ein Lean Startup Approach macht ihr da.
Richtig. Mhm. Und dann hat man halt mehr Informationen, weil es ist immer so unglaublich schwer, es zu verifizieren. Das ist ja so, ne? Zahlen, Daten, Fakten. Kann man in die Zukunft gesehen, ist es schwer, sowas zu bringen, weil wir haben ja auch keine, wir können nicht in die Zukunft schauen. Das heißt, man muss versuchen, möglichst mit Trendanalysen, mit schauen, was der Kunde direkt sagt. Das ist eine Marktforschung, wenn du so willst. Ganz klassisch, vielleicht mit anderen Tools, die wir haben. Und wenn das dann passiert ist und der Business Case stimmt, dann geht es in die Implementierungsphase. Da kann noch so ein sogenannter Proof of Concept im Haus mit durchgeführt werden, wo dann mit Kundendaten in so einer Sandbox-Bereich wird das nochmal geprüft. Ja, und dann geht es in die Implementierung. Und dann muss geguckt werden, wo überall hat das Auswirkungen. Und da geht es ja nun wirklich von dem Technologischen, dass das überhaupt technisch funktioniert, aber auch hin, wie wird es vermarktet, wie wird es angeboten, dann wie wird es in deren eigenen Marketing angeboten und wie gehen die hauseigenen Kollegen damit um. Die müssen ja auch geschult werden. Das sind alles so Punkte, die muss man in einem Projektplan festlegen und dann zur Implementierung schreiten. Und was ganz wichtig ist, und das ist gerade Banken und Versicherungen wichtig ist, wenn die jetzt nur so eine Lösung anbieten, sei es nun eingekauft oder in einer Lizenz, dann muss er den Vorgaben auch noch entsprechen, beziehungsweise den Regularien. Das heißt, es muss auch noch eine eine Überprüfung stattfinden, dass das alles compliant ist. Mhm. Und ich meine, das ist nun mal das Kerngeschäft von KPMG. Das ist natürlich etwas, was wir auch anbieten. Also im Prinzip, in jedem der Schritte können wir unterstützen. Ob der Kunde sich entscheidet, mit uns zusammenzuarbeiten oder nicht, das ist dann immer individuell, wird entschieden.
Okay, du hast jetzt gerade gesagt, das ist euer Kerngeschäft. Also eigentlich kennt man KPMG als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, richtig? Das ist so richtig? Genau, das ist so, wenn man so...
Ja, leider, muss ich sagen.
Ja, genau. Und dann, also es gab ja so irgendwie vor ein paar Jahren, wurde auch viel geschrieben, dass so die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften immer mehr zu den Beratern werden. Also man hat sich dem Geschäft von früher Roland Berger, McKinsey und Co. so ein bisschen geöffnet und sagt, ja, wir können das ja auch. Wie viel, also macht das wirklich immer mehr aus oder wird das alles eins? Machen auch die anderen jetzt Wirtschaftsprüfung? Also wie ist das gerade? Also die Frage stelle ich mir gerade.
Das war immer da. Das war also höchstens in den allerersten Anfängen so, dass nur Wirtschaftsprüfung gemacht wurde.
Okay, gut, ja.
Es ist aber schon sehr, sehr lange so, dass sowohl Beratung als dann auch Steuerberatung gemacht wurde. Mhm. Und der Bereich wächst. Mhm. Weil auch mehr Bedarf im Markt da ist. Und jetzt ist die Frage, wo entwickelt es sich hin? Und auch wir merken, dass das Thema Digitalisierung und Innovation bei dem Kunden einen viel höheren Bedarf hervorruft. Und dann passen wir uns an. Denn was vor 10 Jahren vielleicht wichtig war, ist für die Kunden jetzt nicht mehr wichtig. Das heißt, auch wir selber müssen uns entwickeln. Und wie sind die neuen Beratungsansätze? Wir können und wollen auch nicht mehr alles selber machen. Denn es gibt da sehr, sehr gute Spezialisten und deren bedienen wir uns dann. Auch wir suchen Partnerschaften, wir suchen die Möglichkeit, wie wir unser Portfolio einfach sinnvoll ergänzen können. Wir haben weltweit eine Partnerschaft mit Microsoft als auch mit IBM. Da wird sehr, sehr viel geschaut, welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Und auch entwickelt. Wir gehen aber auch mit Partnern zusammen, wie der Kunde sagt, das möchte er. Der Kunde hat vielleicht jemanden, der sehr, sehr gut in dem Bereich, diese sogenannte Sentiment Analysis, also in den Markt hineinhorchen, wie bestimmte Themen aufgegriffen und bearbeitet werden. Das können wir selber auch. Wir haben da Spezialtruppen, die das können. Aber wenn der Kunde sagt, ich möchte mit jemand anderem zusammenarbeiten, ja, natürlich arbeiten wir dann mit denen zusammen. Heißt, unser Beratungsansatz verändert sich dahingehend, dass wir viel offener sind, mit Partnern zusammenzuarbeiten, auch immer schauen, was bewegt sich in dem Markt und was könnte für uns sinnvoll sein, genauso wie unsere Kunden, also Banken und Versicherer. Die können auch nicht mehr alles selber machen und holen sich das dann heraus. Also es geht in so eine Networked Economy rein, auch bei uns.
Auf der anderen Seite, ihr gehört zu den Big Four, also zu den großen, die den Markt da letztendlich auch ein bisschen stimmen und lenken. Aber du hast natürlich auch jetzt ein paar Sachen erwähnt wie ein MVP, also so ein Minimal Valuable Product, das natürlich irgendwo aus dem Startup-Bereich kommt. Das heißt, ihr geht natürlich mit neuen Methoden und neuen Prozessen rein, ein groß etablierte Player. Wie finden die da? Also beeinflusst man da? Also wenn man jetzt Leute von denen zum Beispiel auch in diese Prozesse mit einbezieht, beeinflusst das grundsätzlich so ein Doing dann auch in Zukunft, also nachhaltig in so einer Bank?
Bei unseren Kunden?
Zum Beispiel. Also ihr kommt jetzt mit einem neuen Approach da an und sagt, wir machen das jetzt so, wir arbeiten es agil. Oder wir machen erstmal ein Minimalprodukt und testen das. So, früher war ja, kann ich in den 80ern vielleicht, bei so einer Bank war, okay, wir haben jetzt Geld, wir kaufen uns das so und wir wollen das auch, das muss dann auch schon komplett durchdekliniert sein und funktionieren und fertig. Wir wollen da keinen Stress haben, wir wollen da nichts testen, wir kaufen das und keinen Stress mehr damit haben. Das war so ein bisschen das, was man so aus der Gordon Gekko-Zeit so ein bisschen im Kopf hat. Und heute hat sich das natürlich ein bisschen geändert.
Das hat sich nicht nur ein bisschen geändert, das hat sich massiv geändert.
Exakt.
Und wir sind nicht diejenigen, die das reinbringen in die Banken. Das haben die alle schon selber. Okay. Die bleiben ja nicht stehen. Die gehen auch mit der Zeit und sie sehen, was da passiert. Und sie investieren ganz, ganz viel Geld, um im Haus selber Sachen zu entwickeln. Und die ganze Herangehensweise ist nicht revolutioniert, aber viel offener. Das ist so ein frischer Wind in dem Bereich. Sie bringen neue Leute rein. Wie viele Leute werden von Technologieunternehmen in Banken rein geholt, um dort Sachen aufzubauen? Das geht seit Jahren schon so. und zeigt auch wirklich gute Ergebnisse. Das heißt, wir bringen da nichts Neues rein, sondern wir arbeiten genau mit diesen Leuten dann auch zusammen, die ja auch Veränderungen wollen. Die haben die Aufgabe, im Unternehmen diesen Bereich aufzubauen und auch durchzuführen und Ergebnisse zu zeigen. Und mit unseren Kapazitäten, die wir haben und auch dem Wissen, was wir eben aus unserer globalen Präsenz heraus ziehen, können wir da einfach sehr, sehr gut beitragen und mithelfen. Deswegen bin ich immer so dagegen, die Banken und Finanzinstitute als ein bisschen rückständig darzustellen. Die sind nicht rückständig, die sind einfach nur aufgrund von dem regulatorischen Rahmen, den sie haben, müssen sie sehr wissend in Dinge reingehen. Sie können nicht einfach sagen, ich mach mal hier, ich mach mal da. Also im Kleinen ja, aber nicht, wenn es dann tatsächlich an die Kunden herangetragen wird. Dann muss das alles Hand und Fuß machen, weil wenn es nicht so wäre, dann würden sie zugemacht werden. Das muss man einfach mal sehen und auch anerkennen. Deswegen dieses Banken sind langsam, Versicherungen sind langsam, die können gar nicht anders. Sie machen unglaublich viel. Muss man auch einfach nur mal in die Presse schauen, was da jetzt alles schon passiert. Ganz interessantes Beispiel. Allianz hat sich mit Baidu, hat eine Partnerschaft mit Baidu angegangen und sie gehen jetzt nur virtuell in den chinesischen Markt rein, um dort Versicherungen zu verkaufen.
Baidu ist das chinesische Google.
Ja. Genau. Mhm. Und das beruht halt darauf, dass Baidu die Kundendaten hat. Die haben einfach die Kundeninformationen. Und das wird völlig virtuell gemacht. Das heißt, nur über soziale Medien. Da werden keine großen Netzwerke aufgebaut. Ich finde, es ist eine ganz neue Herangehensweise. Ja, und sehr, sehr innovativ.
Die Innovation von der Hamburger Sparkasse ist, dass es jetzt einen Casual Everyday gibt. Das ist auch eine Innovation im Kleinen. Man sieht jetzt Menschen ohne Schlips, die jetzt hier am Schalter sitzen.
Da muss ich was dazu sagen. Das klingt so ein bisschen suffisant. Das darf man.
Ich finde das super. Ich finde das super.
Ja, das ist super, aber das klingt suffisant und es ist auch eine Hamburger Sparkasse und die Sparkassen selber beschäftigen sich mit dem Thema sehr, sehr stark,
ja.
Haben dann die zusätzliche Herausforderung, die haben nicht diese unheimlichen tiefen Taschen, die eine globale Bank hat und müssen dann natürlich auch erstmal wieder finden, wo ist der Ansatzpunkt, den sie verfolgen wollen? Und da muss ich so eine Lanze brechen für die Kleineren. Die können nicht so schnell, aber die wollen eigentlich gerne. Wenn man mit den Leuten spricht, wollen sie gerne.
Die Hamburger machen viel, die haben sogar eine eigene Abteilung.
Die Hamburger Sparkasse ist, wenn man die Beliebtheit hier in Hamburg misst, ja so wahnsinnig beliebt in der Bevölkerung. Und ich glaube, also das war natürlich was suffisant, aber als dann eine Freundin von mir das erzählte, dass sie jetzt einfach, und es gibt Kollegen, die laufen da wirklich rum, sagte sie, das willst du eigentlich nicht, aber es wird sehr, sehr gut angenommen, weil du schaffst dadurch nämlich etwas, was auch eine Innovation ist, nämlich Kundennähe.
Ja,
und das geht jetzt weg vom Fintech, aber ich wollte es einfach nur mal sagen, weil ich es wirklich klasse finde. Und ich glaube, das nimmt einfach diese Distanz, die Banken einfach automatisch auch vielleicht wegen der Regularien einfach über Jahrzehnte aufgebaut haben.
Und die haben eine eigene Abteilung zum Thema Startup. Das hat auch nicht jede Bank. Also dann kann man, also gerade als
und sie sponsoren 12 Minutes Mini. So, wir eröffnen alle ein Konto bei der Hamburger Sparkasse. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Wir reden im nächsten Podcast über die Zukunft und da werden wir das Thema Fintech wahrscheinlich wieder aufgreifen.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.